Nee, komm, Siegert, echt jetzt?
Ja, was denn? Ja, okay, Mann.
Komm, Alter.
Worum Podcast? Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast, Folge 22. Willkommen aus dem Wolkenkuckucksheim.
Ich weiß überhaupt nicht, was du hast, Mann.
Jan Siegert ist da, aber auch nicht ganz irgendwo auf Wolke 7. Das ja, war doch die Champions League-Melodie oder hast du da zu Hause an der Heimorgel irgendwas zusammen komponiert?
Ich hab meine kleine Tochter so lange nicht aus ihrem Zimmer gelassen, bis sie es auf dem Keyboard spielen konnte.
Jan Siegert, herzlich willkommen.
Hi, mein Süßer. Ich freue mich, dass das jetzt doch so schnell wieder geklappt hat. Aber ich weiß überhaupt nicht, was du hast, Mann. Ist nur ein Punkt auf die Champions League Quali. Da ist ja wohl mal so ein bisschen Euphorie. Ist ja wohl erlaubt, oder nicht?
Völlig erlaubt. Und Blick auf die Tabelle. Wir haben jetzt 8 Punkte. Ja. Platz 7. Hätten wir tatsächlich gewonnen gegen Hoffenheim, wären wir tatsächlich Vierter.
Richtig.
Das ist die Champions League Qualifikation.
Deswegen, ich weiß überhaupt nicht, was soll Utopie heißen? Das ist ja wohl blanker Realismus, den ich hier walten lasse. Aber okay, lassen wir das.
Merkt ihr diesen Tag und lassen wir es erstmal.
Es wird mir Postwetten auf die Füße fallen, ich weiß es.
So ist es. Schön, dass wir wieder ein bisschen über die Lage bei Werder Bremen und über den Fußball allgemein sprechen können. Es ist Donnerstag Mittag. Das sagen wir immer sicherheitshalber, falls sich da noch 3 oder 4 Werder-Profis verletzen sollten bis zum Spiel. Am Samstagnachmittag spielen wir in Frankfurt. Und es ist, wie letzte Woche gegen Hoffenheim, wieder das Duell gegen einen direkten Tabellennachbarn. Und ich sag's nochmal, 5 Euro ins Phrasenschwein, richtungsweisendes Spiel. Ne?
Selbstverständlich.
Wir wollen aber vorher kurz auf Hoffenheim zurückblicken. 1:1, mein lieber Jan. Wie hast du es erlebt?
Ja, also ganz grundsätzlich muss ich sagen, Fernseher eingeschaltet, Tor gefallen, 1:0 geführt. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Ist ungewohnt, zumal dieser Angriff, der dann zum Tor durch Maxi geführt hat, auch echt schön rausgespielt war. Also ich beschwere mich absolut nicht und habe mich schon einem entspannten Nachmittag entgegenblicken sehen. Leider hat Werder das dann nicht aufrechterhalten können über 90 Minuten, was man auch eigentlich nicht wirklich erwarten konnte. Aber fürs Erste muss ich dir ganz ehrlich sagen, gerade auch mit der ersten Halbzeit zurückblickend, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil du wirst ja sicherlich auch noch was dazu sagen wollen. Aber das hat mir die erste Halbzeit schon deutlich besser gefallen als die letzten Wochen, oder?
Ja, das haben ja auch die Werder-Verantwortlichen selber, Trainer, Vorstand und Spieler haben das ja gesagt. Erste Halbzeit war unsere beste Saisonleistung.
Ja, sehe ich auch so. Und da, also nicht nur als Team, sondern ich muss in der Tat auch sagen, dass mir individuell einige unserer Sorgenkinder aus den letzten Monaten wirklich gut gefallen haben. Und ja, ich glaube, man sieht da einfach das, was wir die letzte Woche auch schon gesagt haben. Es passiert so ein bisschen was in den Köpfen und peu à peu baut sich die Blockade vielleicht hoffentlich so ein bisschen ab, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und ey, ganz ehrlich, soll mir recht sein.
Ja, also wie gesagt, 1:1, es war wieder ein schmutziger Punkt, ja. Es war wieder mit allen Mitteln und mit allen Tricks und mit allen mit Kratzen und Beißen verteidigt den Punkt, aber er ist in Bremen geblieben. Das ist ja nun gar nicht so schlecht. Und ja, warum, wieso, weshalb lässt sich natürlich auch schnell zusammenfassen. Grosso hat gespielt.
Du Alter, Nostradamus.
Wer hat es gesagt?
Du hast es gesagt und da muss ich auch ganz ehrlich, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich, als meine erste Aktion war, ehrfurchtsvoller Kniefall vor dem Kollegen Kuhlmann. Das hätte ich in der Tat nicht gedacht und es ist genauso gekommen, wie du gesagt hast.
Ich hab's gespürt, ja, diese devote Geste. Ich hab's, so ein kleiner Schauer durch mich. Nein, ich hab mich auch gefreut und es war wirklich, jetzt auch ja nicht so nur so dahingesagt, sondern er passte da genau für dieses Spiel, passte er da genau rein, fand ich, ne?
Es war exakt die richtige Entscheidung und es hat halt eben auch so erdbebenmäßig auch Schockwellen gehabt, die sich an ganz anderen Stellen des Kaders ausgewirkt haben, fand ich.
Ja, denn du spielst darauf an, Grosso auf der 6 als Abräumer bedeutet Entlastung für Maxi.
Ja, genau. Aber auch eben Stabilität auch, ne? Also eine andere Stabilität, die uns an anderen Enden des Kaders einfach ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat. Wenn du dir mal anguckst, Bom musste ungewohnt auf links hinten spielen oder auf der linken Außenbahn spielen, was er diese Saison für die Profis noch gar nicht gemacht hat. Fand ich, hat er super gemacht. Und das passiert halt eben auch, wenn du das Gefühl hast, dass in der Mitte es grundsätzlich einigermaßen sicher ist und du dich auf deine Kernaufgabe auf der linken Seite konzentrieren kannst, oder?
Richtig, genau. Und im Mittelfeld auch eine neue Balance. Ja, wir hatten mit Leo auf der 10 im Prinzip schon den ersten laufstarken Verteidiger.
Ja, ja.
Wir hatten plötzlich Raum für Maxi im Mittelfeld.
Ja.
So ist ja dann auch das Tor gefallen.
Ja, und rückenfrei halten für Maxi auch. Ne? Er konnte endlich wieder das einbringen, was ihn die letzten Jahre immer am stärksten gemacht hat, nämlich der Offensivdrang nach vorne, wenn der Defensivgedanke nicht so überbordend groß in seinem Kopf ist, ne? Sondern du merkst, okay, auch der Trainer hat mir quasi mit Grosso jemanden in den Rücken gestellt und mir quasi den Persilschein dafür gegeben, mich auch mal nach vorne mit einzuschalten. Und ey, bestes Beispiel, stärkstes Argument, sein Tor.
Ja, genau, ne? Also er wäre, glaube ich, gar nicht da gewesen in diese Lücke rein, hätte er gar nicht reinstoßen können bei dem Tor, wenn es sein Job gewesen wäre, hinten abzusichern. Ne?
Ja,
das
exakt.
Ging halt wirklich nur, weil er wusste, dass er noch jemanden hinter sich hat, dass es dann Grosso ist, umso schöner. Der übrigens auch, oder wolltest du, sollte die Lobhudelei noch weitergehen auf Maxi? Nee, das können wir gleich machen. Ich wollte nämlich noch einmal kurz auf
weil es gerade perfekt passt. Ganz kurz nur, weil es gerade perfekt passt, okay. Weil er das Tor halt eben auch wirklich selbst initiiert. Also das genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Er spielt den ersten Pass auf den Außen und geht nach vorne. Ja? Während er früher den Pass nach außen spielt und stehen bleibt, um abzusichern, hat er hier im Kopf, ist diese Defensivsperre weg und er sagt, so komm und jetzt machen wir Dampf nach vorne und er geht mir nach vorne und kriegt den Ball postwendend ab Elfmeterpunkt und macht ihn rein.
Exakt, ne? Und Theo kann auch nur durchlaufen, weil wir hinten mit einer Dreierkette gespielt haben,
ja.
Ne? Die erstmal stand, wodurch halt auch ein Boom auf links nicht ganz so diesen 1:1 Druck immer hatte und eben Theo auch mal fröhlich bis zur Grundlinie durchmarschieren konnte. Weil er wusste, da ist jetzt nicht sofort ein Loch deswegen. Ganz kurz, Grosso, ZDF, Videotext, Teletext, ja, wie wir 1983 gesagt haben, habe ich letztes Mal schon erzählt, gibt es die Einzelstatistiken, wie viel gelaufen, die Werte von Grosso, Bombe.
Bombe, ne? Ja,
ich glaube, über 70% Zweikämpfe gewonnen, was für ein Defensivmann, also was wirklich eine gute, sehr gute Quote ist. Über 90% Passgenauigkeit.
Krass.
Ist natürlich viel quer hin und ne und so weiter. Und auch einige wirklich, fand ich, sehr auffällige Szenen. Das eine Ding, wo er sich dreht im Kreis und zwei Leute ins Leere laufen lässt.
Ja,
also,
ja.
Muss ich wirklich sagen, letztes Mal habe ich die Netflix-Florian-Kohfeldt-Serie angeteased. Ich könnte noch eine zweite über Grosso vielleicht.
Ja,
mal gucken, was Netflix sagt.
Game of Grosso.
Game of Grosso, Better Call Grosso, ja. Grossos Geheimnis.
Ja.
Ich weiß noch nicht, aber ich werde mal in Verhandlung treten.
Ja, nee, geil. Den ersten Entwurf des Drehbuchs kannst du mir ja mal vorlegen. Vielleicht spiele ich mit.
Ja. Jan Siegert als er selbst.
Ja, ja super. Die Quote
Ergebnis,
will ich sehen, okay.
Die Ergebnistipp technisch lagen wir nicht ganz so gut, obwohl beides auch hätte durchaus passieren können.
Wollte ich gerade sagen,
du
ja.
Hast gesagt 1-3 Heimniederlage. Hätte passieren
wobei,
können.
Da muss man schon sagen, also 1-3 Heimniederlage, das, also da lag ich sehr weit von weg, weil danach sah es in der Tat nicht aus. Ne? Und das war eben im Übrigen auch, finde ich, einer der Unterschiede zu den letzten Wochen, wo wir immer gesagt haben, ja gut, Siege eingefahren, aber gegen Bielefeld und Schalke. Hier haben wir uns, finde ich, jetzt wirklich mal gegen ein Team bewiesen, das uns sowohl auf dem Papier als auch was die Formkurve zumindest im Ansatz anging, wirklich überlegen war. Und das zeigt halt eben auch, dass der Streifen in der Hose von Werder in den letzten Wochen immer kleiner geworden ist und sie hier wirklich sich auch bis zur 90. Minute auf Augenhöhe gesehen haben. Natürlich mit Wacklern hier und da, ne? Aber so ein Spiel zu bestehen ist halt eben auch eine neue Qualität von Werder. Waren wir uns ja einig und hat sich bestätigt wieder, oder?
Genau, da haben wir ja auch das letzte Mal drüber gesprochen, so kamen wir ja überhaupt auch nur auf diesen Netflix-Quatsch. Dass das wieder im Prinzip war, das kleine Eichhörnchen, mühsam ernährt sich das kleine Eichhörnchen, dass Kohfeldt wieder den Punkt nimmt, ne, statt da noch zu versuchen, Hoffenheim noch auszukombinieren.
Ja, wobei er Chong noch bringt, ne? Also ich glaube, er hat hinten raus noch vielleicht noch einen Lucky Punch setzen. So, habe ich im Übrigen als Fan, gut, okay, das ist jetzt kein wirkliches Qualitätskriterium, aber ich als Fan habe dann am Ende auch gedacht, ach, bring doch noch mal einen, vielleicht können wir noch irgendwie einen Lucky Punch setzen. Hat dann nicht mehr geklappt, aber ich glaube, also du hast ja recht, bis zur 85. oder so hat man gesehen, sie waren in erster Linie darauf bedacht, das Ding hinten dicht zu halten, ne?
Ja. Was ich völlig, finde ich ja völlig, völlig legitim.
Vollkommen.
Und zumal das ja auch das bestätigt, was wir hier so ins Blaue hinein spekuliert hatten vor einer Woche. Ja. Aber du wolltest noch erzählen, du hast dir auch die Kohfeldt-Pressekonferenz nach dem Spiel angeguckt.
Ja, genau. Und ich fand halt eben, dass er auch in seiner Analyse jetzt zumindest so im Groben sehr nah bei dem war, was wir auch gesagt haben. Nämlich, dass er so ein bisschen diesen Schönspielaspekt rausnimmt aus der Gleichung. Das war ja früher eine Sache, die er immer sehr hochgehängt hat. Ne? Im Zweifelsfall auch in Schönheit sterben. Aber ich glaube, da hat ihm die letzte Saison einfach den Zahn auch nachhaltig gezogen und er ist sich schon darüber im Klaren, dass halt eben auch mit dem vermeintlich verschlechterten Kader es in dieser Saison wirklich nur darum gehen muss. Und das hat er mehrfach auch betont, die Klasse zu halten. Und das tust du halt eben in erster Linie über Ergebnisse. Und dazu gehört eben auch gegen Mannschaften, die dir auf dem Papier überlegen sind. Und das ist in diesem Jahr nun wahrscheinlich wirklich 4/5 der Liga, die dir auf dem Papier überlegen sind, wirst du in erster Linie darauf bedacht sein müssen, das, was du hast, nicht leichtfertig aus der Hand zu geben. Und das, finde ich, sieht man. Und da ersetzt der neue Pragmatismus von Florian Kohfeldt ein Stück weit halt eben dieses aus unbedingter Überzeugung immer an einem Stil festhalten. Und ich finde, dass sie das gut machen. Und das scheint er auch gut in die Köpfe der Spieler zu bekommen, ne? Dass er halt eben sagt, Leute, jetzt nicht zu überanspruchsvoll werden, was die eigene Leistung angeht, sondern guckt immer, dass das, was ihr in der Hand habt, möglicherweise eben doch auch etwas ist, womit man leben kann, anstelle es noch aus der Hand zu geben, nur weil man mehr will.
So ist das, wenn die Serie nach Staffel 2 fast abgesetzt worden wäre. Da macht man dann Kompromisse.
Ja, genau. Da backt man kleinere Brötchen.
So ist es. Nee, schön. Und jetzt gegen Frankfurt im Prinzip steht uns Ähnliches wieder bevor. Ein ähnliches Spiel.
Was ja, aber also sehe ich zwar grundsätzlich, ich würde ganz gerne aber mit dir nochmal eben über die Schockwellen des Hoffenheim-Spiel sprechen, weil mir sind da im Nachgange des Spiels eben noch so 2-3 Sachen aufgefallen, wo ich mal deine Einschätzung wissen möchte, weil mich das interessiert und ich dann denke, meine ersten Gedanken waren so, wenn das mal gut geht. Erster Gedanke, Rashica sitzt fit auf der Bank. Spielt aber nicht und es kommt dann, stattdessen kommt ein Chong, es kommt ein Osako und Milot muss draußen bleiben. Glaubst du, dass das Erziehung ist? Glaubst du, dass das rein einer taktischen Situation im Spiel geschuldet ist? Oder glaubst du, dass da in irgendeiner Form vielleicht auch hinter den Kulissen noch irgendwie nachhaltig was passiert sein kann, muss, soll?
Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass das irgendeiner Taktik geschuldet ist. Passt überhaupt nicht zu dem Spiel, ja. Zumal Lücke verletzt raus,
ja.
Dann hättest du dir schon die Chance gehabt, einen Stürmer zu bringen, ja, mit Rashica. Stattdessen kommt Osako.
Ja.
Ja? Dann Osako auch noch verletzt wieder raus. Das war dann zwar irgendwie, glaube ich, 5 Minuten vor Schluss oder so, aber selbst da kommt er nicht.
Mhm.
Ja, wird nicht Milot eingewechselt. Und rein taktisch, da, wenn man auch noch sieht, dass Hoffenheim ja eher noch als wir auf das zweite Tor gespielt hat, hätte ja taktisch sogar ein Rashica super reingepasst für uns.
Ja.
Trotzdem kommt er nicht.
Ja.
Und ich glaube ganz ehrlich, ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt irgendwie eine Abstrafaktion ist oder, ne? Oder so, aber ich glaube, es passt zu dem, was du eben auch schon meintest und auch in der letzten Woche schon, dass dieses neue Zusammengehörigkeitsgefühl, dieser neue Teamspirit, dieser jetzt erst recht, diese Mentalität, die wir spüren, ja, sowohl vom Trainer als auch von der Mannschaft. Ich glaube, dass es dieser Strategie geschuldet ist und den gleichen Grund hat, wie auch, dass Moisander draußen saß, obwohl er der Kapitän war, dass Kofeld auch nach innen vermitteln will, bei mir spielen keine Namen oder Kapitäne oder vermeintliche Millionen-Transferkandidaten, sondern es geht nur nach Leistung.
Exakt mein Gedanke. Also spiegelt es wirklich eins zu eins wieder. War auch die Schlussfolgerung, die ich daraus gezogen habe. Und du hast jetzt das Beispiel Moisander gerade auch schon genannt, der sich danach, gestern habe ich meine ich gelesen, auch in einem Interview bei der Deichstube, durchaus kritisch geäußert hat. Also der auch gesagt hat, einverstanden war ich damit nicht. Und das ist genau das, was wir am Anfang der Saison ja auch schon gesagt haben, als wir über die Entscheidung gesprochen haben, Moisander nochmal zum Kapitän zu machen. Und wir uns gewundert haben, dass das doch eigentlich mit einer, wenn auch nicht offiziell ausgesprochenen, aber doch mindestens mit einer empfundenen und verstandenen Stammplatzgarantie eigentlich einhergehen müsste, weil man sonst den Kapitän mutmaßlich beschneidet, auch in seinem Standing dem Team gegenüber.
Autorität, ja.
Genau. Und selbst das scheint Kofeld egal zu sein. Und das hat Moisander mehr oder weniger deutlich, wie das für seine Verhältnisse halt eben schon relativ deutlich war, auch gesagt, dass er natürlich nie zufrieden ist, wenn er nicht spielt, und dass man hat, finde ich, zwischen den Zeilen auch herausgelesen, dass er damit alles andere als zufrieden war. Aber die Frage, die sich mir da in der Tat stellt, ist, wenn du zwei potenzielle Leistungsträger hast, weil darüber müssen wir auch nicht reden, jemand mit der Erfahrung eines Moisander oder mit den Fähigkeiten eines Rashica, das sind ja Spieler, die in Normalform dem Team durchaus helfen können. Umso mehr, wenn du so viele junge Spieler hast. Glaubst du, dass das gefährlich ist, wenn ein Trainer so kompromisslos auch mit, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, verdienten Spielern umgeht?
Nee, ich glaube sogar, dass es genau richtig ist, und ich glaube, dass es genau der richtige Schwenk ist, weg vom Kuschelkurs und niemandem weh zu tun des letzten Jahres, wo wir das ja auch schon kritisiert hatten, ja, dass alles irgendwie zu lieb und nett und sympathisch und empathisch war.
Ja.
Und weiterer Beleg dafür, dass ich glaube, dass das genau richtig ist, ist, Moisander kam gegen Hoffenheim von Anfang an, er war wieder Kapitän und er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
Ja, fand ich auch.
Ne? Auch, fand ich auch super Statistiken, gute Zweikampfwerte. Also, wenn man das als Maßstab nimmt, ist die Strategie erfolgreich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Rashica, dass Milot, dass Kofeld ihn kitzeln will.
Mhm.
Ja? Und dass er sich vielleicht erhofft, dass vielleicht jetzt schon gegen Frankfurt, wo wir ja wirklich in der Offensive wieder Personalprobleme haben, dass er sich da genauso eine starke Leistung erhofft, wie sie Moisander jetzt gegen Hoffenheim abgeliefert hat.
Aber ist Rashica ein Typ, den man auf die Art und Weise kitzeln kann? Oder verstärkt man da eine Trotzreaktion, die mich ehrlich gesagt gewundert hat? Also die Art und Weise, wie Rashica auf diesen Ausgang des Deadline Days reagiert hat, ne? Also auch wie das in den Medien transportiert worden ist, am Boden zerstört, wollte unbedingt wechseln, war dann offensichtlich auch nicht mehr wirklich gut auf die Verantwortlichen bei Werder zu sprechen, weil das Ganze
irgendwie die Trainingsleistungen wurden schlechter.
Genau, wurden schlechter. Ihm wurde nachgesagt, dass er lustlos wirkt. Auch seine Leistung, als er eingewechselt wurde gegen Bielefeld war es, ne? Wo er dann reinkam, hat die Vermutung verstärkt. Glaubst du, dass man ihn auf die Art und Weise kitzeln kann? Oder ist der Zug entweder abgefahren oder braucht man da einen anderen Angang, um ihn wieder zu besseren Leistungen zu motivieren?
Also ich glaube ganz ehrlich, dass er erstmal verstehen muss, dass es gar nicht um ihn geht in erster Linie.
Mhm.
Ja, wenn Kofeld Rashica von Anfang an gebracht hätte jetzt, obwohl der nach dem Deadline Day diesen lustlosen und frustrierten Eindruck gemacht hat und sich ein bisschen hängen gelassen hat. Wenn er trotzdem gespielt hätte, wäre das kein gutes Zeichen an den Rest der Mannschaft gewesen.
Genau. Ja.
Und ich glaube, das muss Milot auch schnallen. Ja.
Ja.
Dass er, das ist ja wie mit kleinen Jungs auf dem Bolzplatz.
Ja.
Ja, wenn dann einer rummault oder einer hinfällt und anfängt zu heulen, wenn du hingehst und das Spiel unterbrichst und sagst, Mensch, was ist denn passiert? Dann fällt er zwei Minuten später wieder hin, wenn ihm irgendwas nicht gelingt. Ja?
Ja.
Wenn du ihn anschreist, steh auf, da war nix. Ja, dann springt auch ein Siebenjähriger hoch und läuft weiter.
Also und das Prinzip, niemand ist größer als Werder Bremen.
Ja.
Kein Ego ist größer als Werder Bremen.
Warte, das schreibe ich auf für die nächste Staffel.
Du brauchst sie nicht, ich zeig dir das, ich hab's mir auf den Unterarm tätowiert.
Nein, aber das glaube ich wirklich. Und ich glaube auch, dass man, erstens denke ich, dass das Signal, das Kohfeldt damit setzt, an die Mannschaft wichtiger ist als das Signal an Rashica. Die Mannschaft ist jetzt wichtiger, zumal Rashica ja vielleicht in nach dem Corona-Herbst eh weg ist. Das könnte ja eh sein, ja. Zweitens glaube ich aber auch, dass so ein Typ wie Milot, das ist auch ein Spaßfußballer, weißt du? Ich glaube schon, dass ihn das kitzelt. Und ich glaube auch schon, dass wenn, dass er vielleicht diese, vielleicht auch erst nächste Woche, dass ihn das pusht, wieder ein bisschen mehr anzubieten im Training und sich wieder aufzudrängen. Mhm. Ja. Und wer weiß, ob, wenn er jetzt so weitermacht wie an den ersten Spieltagen, wer weiß, ob dann ein vermeintlicher Topclub überhaupt noch großes Interesse an ihm hat.
Ja, auch Rudi Völler ist ja schon nicht müde geworden zu betonen, dass Rashica im Winter immer noch interessant für Leverkusen ist. Aber ich glaube in der Tat auch, da fließt noch viel Wasser die Weser runter, bevor wir sehen, was denn dann im Winter letzten Endes wirklich passiert. Ne?
Ja, wichtig ist ja jetzt erstmal Frankfurt und da könnte ich mir vorstellen, dass diese Nichtberücksichtigung des vermeintlichen Stars, also jetzt zumindest im Hoffenheim-Spiel war das so, dass das schon noch einen Push gegeben hat allen anderen. Das glaube ich schon.
Ja,
trotzdem gehe ich davon aus, aber darüber schnacken wir später. Sehe ich ihn in Frankfurt auch in der Startelf wieder.
Aber ich wollte gerade sagen, ja, genau. Ich glaube, das ist in der Tat dann auch einer Personalsituation geschuldet. Aber wenn er jetzt nicht komplett, also das weiß ich einfach nicht, aber wenn er jetzt nicht komplett in der Trainingswoche hat abreißen lassen, dann glaube ich in der Tat auch, dass er gegen Frankfurt spielen wird. Lass mich nochmal eben bitte einen Blick zurückwerfen, weil ich es einfach wirklich bemerkenswert fand. Wir haben es gerade schon kurz angeklingelt. Aber Maxis Leistung mit etwas weniger Defensivverantwortung, ich fand so unfassbar, was das für ein Qualitätsunterschied war, oder? Ist dir das auch aufgefallen?
Bei Maxi jetzt?
Bei Maxi, genau.
Ja, ja, klar, aber ich meine, das ist ja nun aber auch seine ursprüngliche Position.
Ja, genau.
Er kam ja nicht als Sechser, ne? sondern er ist ja nun eigentlich ein Achter, ein ausgebildeter Achter. Und hat auf der 6 immer ausgeholfen und hat jetzt wieder auf der 8 gespielt und hat da wieder praktisch die Qualitäten, die ihn ja eigentlich ursprünglich ausgezeichnet haben, auch wieder stärker abrufen können. Vielleicht ist es ähnlich wie mit Friedel, ne, der jetzt auch ganz anders auftritt in der Innenverteidigung, weil er das als seine angestammte Position sieht. Und sich da ganz anders bewegt als auf der Außenbahn.
Ja, worüber ich mich halt wirklich gewundert habe, ist einfach die Tatsache, dass eben genau diese Qualitäten, die Maxi ja hat, ja, in einem Mittelfeld, was in der Vergangenheit nie durch spielerische Finesse und spielerische Klasse aufgefallen ist, ja, dass du dir trotzdem dieser wirklich wichtigen und guten Attribute selbst beraubst, indem du diesen mutmaßlich dann spätestens nach Davies Weggang wichtigsten Spieler trotzdem rausnimmst aus dieser Rolle und ihn auf einer Position spielen lässt, wo er nicht gerne spielt, ja, und wo du quasi komplett eben genau diese wichtigen Impulse fürs Offensivspiel killst, mehr oder weniger. Vielleicht war die Hoffnung von Kohfeldt, dass Maxi die trotzdem immer noch gewinnbringend einbringen kann, dieser starke Offensivdrang und die guten Ideen, die er im Spiel nach vorne hat. Aber muss man ja auch mal sagen, das ist in den letzten Wochen kontinuierlich irgendwie gefühlt immer schiefgegangen. So, deswegen wundere ich mich einfach, entweder hat Kohfeldt das nicht so gewichtig eingeschätzt oder er hat was anderes gesehen oder er hat halt eben dann doch Maxis vermeintliche Defensivstärke wichtiger gewichtet als sein Spiel nach vorne. So oder so wundert es mich aber, weil ich diesen Qualitätsunterschied auch in der Wahrnehmung als Fan von außen einfach immens fand. Also wirklich immens fand. Ja, starke Pässe, unheimlich guter Drang nach vorne. Auch du hast sofort gesehen, da ist eine andere Struktur drin, wenn er den Ball treibt, ne, und nicht immer sofort die Handbremse zieht, den Ball abgibt und sich wieder nach hinten orientiert. Und das ist eine Sache, die ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligen soll, auch dieses Gleichgewicht. Vielleicht ist Grosso dann in der Tat der Schlüssel, aber das würde ich in den nächsten Wochen so gerne noch häufiger sehen.
Ja gut, das war ja das, was wir gerne gesehen hätten, wenn wir noch einen Sechser geholt hätten.
Ja, genau. Ne?
Denn dann wäre ja genau das das Planspiel gewesen. Du hättest noch einen Sechser geholt, um Maxi wieder auf seiner stärksten Position spielen zu lassen.
Ja.
So, das ist nicht passiert. Da haben wir uns das eine oder andere Mal drüber unterhalten. Mhm. Ja, also stellst du deinen besten Mittelfeldspieler auf die strategisch wichtigste Position und das ist die Sechs, ne, wenn du keinen anderen hast.
Ja, ja
so,
gut.
Und eigentlich spricht es ja auch für Maxi und für Maxis Charakter, dass er hätte noch viel beleidigter sein können als Rashica, dass kein Sechser mehr kommt.
Ja.
Weil für ihn das ja von Anfang an bedeutet hat, jetzt muss ich diese Drecksarbeit machen und kann persönlich deutlich weniger glänzen, ja, oder mich anderen Vereinen anbieten, der Vertrag läuft ja auch irgendwann mal aus, ne, oder es kommen Angebote. Da wäre er natürlich, wenn er eine Saison als Achter durchgespielt hätte und ein bisschen scored, mal trifft, mal vorlegt, wäre er natürlich deutlich attraktiver geworden, auch für andere Vereine. Stattdessen hat er, ohne sich zu beschweren, das hingenommen und hat auf der bis zum Hoffenheim-Spiel jetzt und hat auf der Sechs da abgeräumt und hat da hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.
Ja, aber die Mannschaftsdienlichkeit, die würde ich ihm auch niemals absprechen wollen. Ne? Es ist bloß, ich finde es bloß, wie ich halt gerade sagte,
auf gar keinen Fall.
Umso erstaunlicher.
Hat's ja gelobt, ne? Eigentlich. Ja.
Ja, ne? Ja. Ja, also ich finde es halt, wie gesagt, bloß umso erstaunlicher. Zumal, und das ist halt dann eben auch eine Frage, die ich mir in der Tat stelle, weil du es gerade ja auch gesagt hast, ne, ein Spieler, der kontinuierlich sich auch selbst bestätigt, indem er seine Stärken besser einbringen kann ins Team. Und das kann Maxi in meinen Augen ohne Zweifel besser auf der Acht. Ich glaube halt eben auch, dass du mittel- bis langfristig gesehen mit Maxi auf der Achterposition dem Spieler auch viel mehr Gutes tust, weil ein Spieler sich auf so einer Position, auf der er wirklich sich wohlfühlt und gut ist, sich ganz anders entwickelt. Und da kommen wir an einen Punkt, der jetzt eben dann auch vielleicht einer der Fluch und Segen zugleich ist aus der Transferphase, aus der letzten, dass du mit Maxi jetzt einen Spieler hast, der wie alt ist? 24? Kommt ungefähr hin, ne? Aber ja, muss man sich ja mal überlegen, ne, was der Junge mit 24 schon an Erfahrung hat, ne? Der spielt jetzt seine dritte oder vierte Saison im Profikader und ist praktisch nie verletzt, also der ist ja wirklich nie verletzt und spielt immer, ja? Und hat auch schon auf anderen Positionen spielen müssen und ist jetzt mit 24 Jahren in einer Rolle, wo er, keine Ahnung, seine 100 plus X Bundesligaspiele hat, also schon irre viel Erfahrung hat und auch wirklich viel Erfahrung im Überlebenskampf hat, ja, ne?
Ja.
Und das, ich glaube, das macht aus dem Spieler nochmal mehr. Und jetzt ist er 24, kommt jetzt mit immer besseren Leistungen, klettert er auch im Standing in der Mannschaft, wobei ich glaube, das ist ohnehin schon hoch, der ist ja auch Mitglied im Mannschaftsrat und so, aber ich glaube wirklich, dass so eine Saison, so bescheuert das auch ist, und das meine ich dann mit Segen der Situation, einen Spieler irre wachsen lässt, überproportional wachsen lässt, als wenn du ihn in so einem gesicherten Mittelfeldteam als einer von mehreren guten Spielern so mitschwimmen lässt. Ich glaube, dass der an dieser ganzen Situation, wenn sich das jetzt wirklich so weiterentwickeln sollte, wie die ersten Anzeichen zeigen, dass der irre wachsen wird und dass der am Ende dieser Saison ein gestandener, wichtiger, praktisch unersetzbarer Spieler für unser Team sein wird. Bin ich mal wirklich sehr gespannt und freue mich doch drauf.
Volle Zustimmung. Allerdings ein kleiner Einwand, ne? Das würde aber bedeuten, ne, wenn man das jetzt so machen würde, wie du dir das wünschst und wie Maxi sich das mit Sicherheit auch wünscht, was heißt das dann? Stammplatz für Grosso oder wie?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, während ich letzte Woche ja noch gesagt habe, oh Gott, Traumatrigger Grosso, der bringt mich laufend dazu, dass ich alleine aus den Erinnerungen an die vergangene Saison irgendwie zitternd zusammenbreche. Die Leistung jetzt hat mir einmal mehr gezeigt, dass wenn das die Begleiterscheinung eines Grossos in der Startelf ist, nämlich dass wir mit Grosso einen Spieler auf der Sechs spielen haben, der jetzt keine eierlegende Wollmilchsau ist, aber eben ein Spieler ist, der ganz genau weiß, was er kann und auch nur das spielt, was er kann.
Spiel, was du kannst.
Ja, spiel, was du kannst, genau. Und das halt eben als Begleiterscheinung damit sich bringt, dass du Maxi wieder mehr Freiräume nach vorne gibst. Ey, dann bin ich der Letzte, der sagt, bitte nicht Grosso, sondern ganz ehrlich, in der Leistung und in der Konstellation soll mir das recht sein. So, dann auch gerne wirklich einen Stammplatz für Grosso. Aber ich habe halt eben auch die Hoffnung.
Ja. Du?
Ich habe die Hoffnung an Eras auch noch nicht aufgegeben. Ich glaube, dass die sportliche Leitung in dem halt auch was sieht. Ja, also und wenn der halt eben dann jetzt einfach noch ein paar Wochen braucht, um ihn wirklich auf das Niveau erste Liga zu bringen, dann muss da ja irgendeine Idee hinterstecken hinter dem Transfer. Und wenn Grosso derjenige ist, der bei der Überbrückung dieses Zeitraums hilft, den Eras noch braucht, um diese Rolle zu spielen, denn das ist ja seine Paraderolle, auch dann soll mir recht sein.
Naja, das ist halt die große Frage, ne? Passt diese Konstellation mit Grosso auf der 6, passt die auch auf jeden Gegner? Ne? Gegen Hoffenheim hat es jetzt gepasst, ja, weil Hoffenheim spielstark und so weiter, es erstmal darum ging, nicht zu verlieren. Passt, ja. Du kannst ihn auch mit Sicherheit irgendwie auswärts in Leverkusen oder so, kannst den bestimmt auch gut gebrauchen. Die Frage ist, Stichwort, er ist kein Pirlo, ne? Ist er auch eine gute Besetzung, um Maxi freizumachen, wenn es zu Hause gegen Bielefeld oder Mainz oder ne so, wo du dann vielleicht eher dir ein bisschen mehr Spieleröffnung wünschen würdest. Aber gut, Stand jetzt erstmal Game of Grosso, Spin-off,
ja,
ist in der Mache.
Nur ein Gedanke noch dazu, ich weiß ganz genau, was du meinst, bin ich auch im Grundsatz bei dir, aber muss man ja auch mal zur Verteidigung sagen, die Teams, wo du dann mehr Esprit im Spielaufbau und in der Dominanz brauchst, die kannst du mittlerweile in der Bundesliga im Vergleich zu Werder Bremen an einer Hand abzielen. Also du wirst deutlich mehr Gegner haben, wo du tendenziell in der Spielanlage eigentlich eher so agieren musst wie gegen Hoffenheim, oder?
Ja, da hast du recht, zumindest dieser Saison ab Staffel 3,
ja,
seit Werder Bremen nicht mehr.
Ja. Kommst du weg von der Netflix-Nummer, ne?
Ja, das, ich will, tut mir leid, aber ich habe auch nach dem Hoffenheim-Spiel beim Blick ins Presse-Echo irgendwie das eine oder andere Mal zufrieden festgestellt, so eigentlich sagt ihr das Gleiche, nur in anderen Worten.
Ja, genau. Bloß nicht aber so blumig und so bildreich wie ich.
Genau, ne? Ja, aber genau. So ein bisschen bestätigt fühlte ich mich
ja,
schon.
Ja, natürlich, klar, natürlich.
Mit dieser Netflix-Theorie. Ja. Nee, aber wie du sagtest, ne? In Staffel 3, wo es erstmal ums Ergebnis geht, volle Zustimmung.
Ja. Abschließend zum Hoffenheim-Spiel und dann werfen wir wirklich einen Blick auf Frankfurt. Lass uns nochmal eben Being Hoeneß rekapitulieren. Da lässt sich eigentlich dieses Mal ausnahmsweise jetzt nicht wirklich sagen, einer hatte recht, einer hatte Unrecht. Sie haben,
du meinst so, die Rubrik Denk wie die anderen denken,
genau.
Wie sollte der gegnerische, ne? Wie, ja.
Genau. Ne? Und da hatten wir ja ursprünglich gesagt, eigentlich so, wie wir auch aufs Bielefeld-Spiel geguckt hatten, du hast gesagt, die werden abwarten und dann mal gucken, was sie reißen können. Ich habe gesagt, sie werden versuchen, Werder zu überrollen. Es war von beidem etwas, einfach weil das Werder-Tor sehr früh gefallen ist, nachdem sie am Anfang abgewartet haben, um zu gucken, was macht Werder eigentlich, ist dann relativ schnell das Tor gefallen, was sie dazu gezwungen hat, eben dann doch mehr Druck aufzubauen, was dann auch im Ausgleich endete. Ich glaube, da können wir dann auch den Deckel drauf machen, oder? Hast du dazu, hast du der Rubrik noch was zu sagen?
Nee, ich könnte das nochmal mit den Worten von Tom Bartels. ne? Da ist die taktische Marschroute schon nach wenigen Minuten über den Haufen geworfen worden. So, das meintest du, ne? Ich glaube, ja, sowas.
Genau. Das schneide ich mir raus und mach's als SMS-Klingelton auf mein Handy.
Ribery!
Martin!
Ja.
Ja, komm, dann gucken wir mal auf Frankfurt.
Apropos, er macht ihn. Wer macht ihn denn in Frankfurt?
Ja, genau, da haben wir keinen.
Nee, ne?
Da haben wir keinen. Und da kommen wir jetzt genau an den Punkt, den wir gerade bei Rashica ja schon angesprochen haben. Die Personalsituation wird ihn mutmaßlich wieder in die Startaufstellung spülen. Denn Selke und Füllkrug werden uns fehlen.
Ja. Und sie fallen nicht nur aus, sie werden uns wirklich fehlen.
Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Sargent haben wir zwar noch, der ja eigentlich auch diese ich spiele klassisch vorne drin spielen kann. Und das war ja ursprünglich auch die Position, für die Werder ihn geholt hat. Aber wie so oft ist der Junge in Bremen zu einem Arbeitstier umfunktioniert worden, solange Fußball in Bremen eben in erster Linie gearbeitet werden muss. Und deswegen einen klassischen Mittelstürmer haben wir nicht. Glaubst du denn, dass Rashica dann zwangsläufig, dass man an ihm gar nicht vorbeikommt mit Blick auf die Startaufstellung?
Naja, wie gesagt, man müsste halt wirklich sehen, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, ne, wie seine Performance im Training ist, ja, ob er wieder den Eindruck macht, dass er Fußball spielen will oder ob er noch sich lieber noch 3 Wochen in seine Wuthöhle zurückzieht, um zu schmollen.
auf die stille
Davon
Treppe.
Hängt es natürlich, ja, die stille Treppe. Genau, genau, bei der Quengelware irgendwo. Ja. Und, nein, aber ich denke schon, es ist ja auch viel zu lesen, Dingchi und so, ne? Mhm. Nachwuchs, weiß ich nicht, ob man dem Jungen damit jetzt einen Gefallen tut, ihm Martin Hinteregger zum Fraß vorzuwerfen.
Ja, aber wirklich,
ob das jetzt gleich eine gute Idee. Ja, über den können wir gleich auch noch sprechen. Ich erinnere mich da an die Szene mit Toprak in der letzten Saison. Das war, glaube ich,
War
das Hinteregger oder Abraham? Einer von diesen beiden.
Nee, es war Kostic.
Kostic war das.
Genau.
Noch so ein Sympathieträger.
Der ja auch postwendend die Quittung bekommt, der fehlt nämlich gegen Werder.
Ja, das ist gut, das ist gut. Grundsätzlich denke ich, dass, also gehen wir mal davon aus, Rashica hat auch wieder Lust, Fußball zu spielen. Ne?
Ja.
Dann sehe ich ihn auf jeden Fall in der Startelf. Ja. Mit Sargent vorne zusammen, Doppelspitze, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, würde auch passen von der Ausrichtung. Sargent und Rashica würde ich gerne sehen, wenn sie auf Hinteregger zulaufen, ja, oder mit einer schnellen Drehung oder, ne? Also ja. Das ist so gegen, oder auch Hasebe, der ja nun, ich weiß gar nicht, ob der spielt, der ja nun auch nicht, sag ich mal, die Grundschnelligkeit noch mitbringt mit seinen 43 Jahren. Natürlich geiles Stellungsspiel hat und so weiter. Aber da könnte ich mir Rashica und Sargent vorne als Duo recht gut vorstellen. Zumal ich Eintracht Frankfurt ja sagt, Pflichtsieg ist das gegen Werder, müssen wir gewinnen. Ne, klang so, als sei das mehr oder weniger ein Spaziergang, als hätten sie ein Pokalspiel gegen Viertligisten zu Hause. Das heißt, die werden versuchen, Druck zu machen. Das ist für uns natürlich gefährlich, aber ich glaube, Sargent und Rashica wären da schon Waffen im Konter.
Ja, bin ich bei dir. Ich habe gerade ganz kurz einen Gedanken verschwendet an Rashica, Sargent und Chong, aber das wäre wahrscheinlich dann wirklich zu offensiv, ne?
Ja, das glaube ich auch. Zumal Chong ja nun auch nach hinten nicht der Stärkste ist.
Ja, hast du wahrscheinlich recht, ja. Aber bringt es dann ja gleich mit sich, ist ja ein nahtloser Anschluss. Rate, die Aufstellung macht ja jetzt in diesem Kontext durchaus Sinn. Glaubst du, dass auch die Ausrichtung, muss man ja auch mal sagen, also mit Frankfurt treffen wir auf eine Truppe, die jetzt auch schon länger einen und denselben Trainer hat, der in der Lage ist, einer Mannschaft über einen längeren Zeitraum eine bestimmte Philosophie zu vermitteln. Finde ich, hat man jetzt in den ersten Spielen von Frankfurt auch gesehen. Klar, eine Schraube gegen Bayern gekriegt, aber das ist ja im Großen und Ganzen schon sehr harmonisch, wie die Truppe spielt und die kennen sich alle untereinander und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir treffen mit Frankfurt auf die bislang stärkste Mannschaft, die wir hatten, oder?
Das glaube ich auch und ich habe auch heiden Respekt, wenn nicht sogar Angst vor dieser Offensive,
ja.
Die ja nun auch alles andere als eindimensional ist. Ne? Du hast irgendwie einen André Silva, der wirklich ein portugiesischer Angreifer ist, der auch das Tor trifft.
Ja. Bastos, der Killer.
Der wirklich trickreich ist und ein Killer. Dann hast du Dost, der eher körperlich, Kopfballungeheuer. Und du hast dahinter, der wirklich, glaube ich, ein sehr unterschätzter Zehner in der Bundesliga, Kamada. Der Japaner, junger Japaner, der da an nahezu allen Toren beteiligt ist.
Ja.
Der unglaublich viel auflegt und unglaublich gutes Auge hat und uneigennützig spielt und halt auch diese Abnehmer da vorne drin hat. Das wird, glaube ich auch, das ist verdammt schwer. Die Defensive ist stark, Hinteregger,
Abraham.
Was
für eine körperliche Defensive, ne? Alter Schwede, ey, was das für Kanten sind.
Deswegen fährst du mit Rashica und Sargent, die eher so die wendigen, schmächtigen Typen sind, ja, aber dafür Tempo mitbringen. Fährst du damit vielleicht ganz gut?
Ja, und mit Bittencourt dann möglicherweise auch, ne? Glaubst du, dass Bittencourt wieder spielen wird?
Ja, das denkt davon gehe ich aus.
Kann man ausgehen, ne? Ja, glaube ich auch. Ja, komm, also dann fangen wir in der Defensive an. Glaubst du, dass wir wieder mit einer Fünferabwehr spielen?
Glaube ich ja.
Also auch wieder mit Moisander, Veljkovic und Friedl als die drei Innenverteidiger.
Ja, gehe ich von aus. Augustinsson ist ja immer noch verletzt, ne?
Genau.
der fällt noch weiter aus. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass die Defensive, gehen wir mal von der Fünferreihe aus, ja, die drei, die du nanntest, plus rechts Theo und links Mbom.
Macht er das wieder mit Mbom?
Ich wüsste nicht, wer da sonst spielen sollte, ehrlich gesagt.
Und er hat's gut gemacht, ne?
Er hat's gut gemacht und halt nicht gegen eine 0815-Truppe, ne? Sondern immerhin gegen Hoffenheim hat er gut dicht gemacht. Fand ich, gibt es irgendwie wenig Grund.
Ja, würde ich in der Tat auch wieder so machen.
Zu ändern. Einzige Option wäre vielleicht Toprak.
Ja, der ja aber jetzt dann auch, ist der reingekommen gegen Hoffenheim? Nee, ne? Oder?
Nee,
ist nicht reingekommen. Ja, müsste man gucken. Ich glaube in der Tat, dass er ihn noch nicht für so weit hält. Also ich könnte fast ausschließen, dass er von Anfang an spielt, oder?
Ja, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich auch von den gleichen fünf ausgehen.
Auf der anderen Seite, als Kopfballstarken gegen Dost, wäre das ein Kriterium, was Kofeld eventuell doch dazu bringen würde, ihn erstmal von Anfang an spielen zu lassen?
Glaube ich nicht.
Ja.
Das kannst du mit Bekovic auch.
Ja, stimmt. Ja. Versuchen.
Nee,
versuchen.
Aber da würde ich, zumal das wie gesagt ja ganz gut geklappt hat, ne?
Ja.
Dann Sturm würde ich mich auch festlegen, wie eben schon gesagt, auf Sargent und Rashica.
Mhm. Und im Mittelfeld?
Alternative vielleicht wäre, Dingschi kann ich mir nicht vorstellen, dass er den da reinschmeißt zu Anfang, oder? Was ist mit Woltemade? Der hat uns schon mal überrascht mit einer Startaufstellung.
Ja, das wäre in der Tat für mich sogar das Argument pro Dingschi, dass er sagt, weißt du was, da bringe ich jetzt mal einen, mit dem rechnen die überhaupt nicht. Und nur um es mal fürs Protokoll erwähnt zu haben, der Kicker geht davon aus, dass Chong für Rashica spielt.
Ja, wäre auch eine Option, aber dann als zweite Spitze.
Ja, nee, aber da bin ich auch in der Tat eher bei dir. Also ich glaube in der Tat, dass das Defensivarbeiten gerade gegen eine Truppe wie Frankfurt ausschlaggebend sein wird. Und wenn man eins Rashica attestieren kann, dann ist es zumindest das, dass er seit seinem Wechsel von Holland nach Bremen defensiv irre was gelernt hat und sich mittlerweile zumindest in der Vergangenheit nie zu schade war, eben auch wirklich aktiv mit nach hinten zu arbeiten. Und das hat Chong ja bislang noch nicht so verinnerlicht, wie auch in so kurzer Zeit. Aber deswegen glaube ich in der Tat auch eher, dass es so kommt, wie du sagst, dass er mit Rashica und nicht mit Chong spielen wird.
Tja, dann bleiben ja nicht mehr viele Positionen offen, wenn wir davon ausgehen, dass Maxi und Leo gesetzt sind.
Ja, dann, also du glaubst auch, dass Grosso wieder spielt.
Ja, das, da wollte ich dich jetzt erstmal vorschicken.
Ja, also ich glaube es in der Tat. Ich glaube es in der Tat. Ich glaube auch, dass alles andere, klar kann Kofeld das immer verargumentieren mit, das hat taktische Gründe, aber wenn jemand eine solide Leistung bringt gegen ein gutes Team wie Hoffenheim und dafür sorgt, dass eben mit der eigenen Leistung andere auch mehr Freiheiten haben, um sich gewinnbringend fürs Team einzubringen, spräche für mich jetzt wirklich in der Tat relativ wenig dagegen, ihn wieder von Anfang an zu bringen. Deswegen, es würde mich stark wundern, wenn Grosso nicht spielt und wenn er das Mittelfeld demzufolge dann auch wieder komplett neu würfelt, zumal ihm ja wirklich auch die Optionen ausgehen. Also du kannst da auf Osako nicht mehr zurückgreifen und Eras ist ja ohnehin auch verletzt, also ist gar keine Option.
Möwald noch zu früh für Startelf.
Genau. Ja, wobei, ja, ist eine gute Frage. Ja, doch, glaube ich aber auch. Also, dass er den noch nicht für 90 Minuten sieht. Eventuell könnte ich mir vorstellen, dass er ihn bringt, um dann ganz klar abgesprochen ihm zu sagen, zur Halbzeit spätestens in der 60. gehst du raus. Aber ich glaube in der Tat, dass er wenig an dem Konstrukt, was einigermaßen gegen Hoffenheim funktioniert hat, verändern wird, oder?
Sehe ich auch so, zumal auch hier, um nochmal auf Grosso zu kommen, ich hatte ja Kamada erwähnt, ja. Das ist, der ist Grosso genau der Typ, um sich in den zu verbeißen.
Ja, der nervige Kettenhund.
Ja, auch so ein, ne, kein körperlich überragender Typ, aber halt drahtig, technisch gut und so. Sehr beweglich. Ja. Und ich glaube, das ist ein Gegenspieler für Grosso.
Wie mein Trainer früher mal gesagt hat, der muss deinen Atem im Nacken spüren, 90 Minuten.
So ist es. Ja. So ist es. Ja, vielleicht, ne, das sind so, also der Typ ist echt ein Schlüsselspieler, glaube ich, bei der Eintracht, Kamada. Ja. Ne, ohne den kommen die Bälle gar nicht richtig an, zumal auch Kostic gar nicht verletzt ist, kommen die Bälle gar nicht an bei den gefährlichen Stürmern. Mhm. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass er sagt, Grosso, komm, ey, in den ersten 10 Minuten liegt er dreimal und dann hat er keine Lust mehr.
Ja. Die klassische Uli Borowka-Taktik.
Faul, wen du kannst.
Ja, genau. Ja, okay. Das bringt uns direkt zum, wie geht man als Trainer ein Spiel zu Hause als Favorit gegen ein wieder erstarktes Werder Bremen. Haha, so weit wollen wir noch nicht gehen, aber gegen eine Mannschaft an, die sich in den letzten Wochen stabilisiert hat und in erster Linie durch Leidenschaft und Kampfgeist auffällt.
Gegen ein unbequemes Werder Bremen.
Genau. Being Adi Hütter.
Being Adolf Hütter.
Ja. Das muss man erstmal, das lassen wir mal so stehen, das lassen wir ein bisschen wirken.
Ja. Wie schon gesagt, man muss sich immer noch steigern. Being Bruno, being Hoeneß, being Adi.
Ja, komm, okay. was glaubst du, was sagt er seiner Truppe?
Seit Tagen sagen die, wir müssen, das ist Pflichtsieg gegen Werder, wir müssen, da werden wir gewinnen. Die werden offensiv spielen, da bin ich sicher. Die werden versuchen, ihre Stärken im Mittelfeld, ich glaube, sie werden versuchen, über die Halbposition durchzukommen, ja, um dann Silva und Dost in der Mitte, gesetzt den Fall, die beiden spielen, um die dann zu suchen. Sie werden versuchen, spielerisch uns auseinanderzunehmen. Sie werden offensiv spielen. Also, ganz ehrlich, ich als Adi Hütter, ich sag jetzt mal das Gleiche wie du, die letzten Spieltage, wert der Trainer, gegnerische Trainer sagen, drauf.
Ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, genauso wird er es ihnen sagen. Und ich sag dir noch was, und da bin ich dann mal in der Tat gespannt, ob das eintritt. Ich sage dir, damit wird Frankfurt gegen dieses Werder Bremen, wird Frankfurt mit der Einstellung und mit der damit einhergehenden gewissen Arroganz massive Probleme kriegen in der ersten Halbzeit.
Das glaube ich auch, das hoffe ich nicht nur, das glaube ich auch.
Ja.
Ja, weil sich Werder eben nicht mehr zu schade ist.
Genau.
Sich einfach hinten reinzustellen und zu sagen, na komm, dann zeig mal,
genau. Genau.
Ja? Und so, wir haben Grosso, wir grätschen hier alles weg. Ja. Dann zeig erst mal.
Und das gepaart mit einer gewissen Griffigkeit und mit einer gewissen Bissigkeit und mit einem niemals lockerlassen, das ist in der Tat was sich irgendwie jetzt irgendwie herauskristallisiert. Also ich glaube, wenn Frankfurt innerhalb der ersten 10, 15 Minuten keine Bude macht, dann kriegen die ein Problem. Also ich sage nicht, dass wir dann in Führung gehen oder dass wir 2-3 Tore machen oder so, aber ich sage, dann kriegen die ein Mentalitätsproblem, weil sie das frusten wird, wenn Werder sich wirklich in der Lage ist zu wehren. Was aber natürlich auch passieren kann, ist, dass wenn du durch einen unglücklichen Zufall oder Spielglück gleich in den ersten 15 Minuten 1-2 Dinger fängst, dass du dann halt eben auch sofort chancenlos bist. Aber ich glaube, zugegebenermaßen mentalitätstechnisch könnte das ein Spiel sein, was davon lebt, dass Frankfurt Werder auch in der Mentalität unterschätzt.
Ja, und Frankfurt hat Druck, die machen sich den Druck selbst, ne? Ich glaube, wir haben jetzt 0-5 Schraube gut bei Bayern und so gekriegt, aber ich glaube, das wurmt die schon, dass sie hinter uns stehen in der Tabelle, auch wenn es punktgleich ist, ich glaube, es liegt nur an der Tordifferenz, ne?
Ja.
Aber das wurmt die schon, die setzen sich selbst unter Druck, die wollen nicht wieder wie letzte Saison in diesen Gefahrenbereich Richtung Abstiegskampf schielen müssen.
Ja.
Die sehen sich ganz woanders und das könnte unsere Chance sein. Und deswegen sehe ich auch Rashica in der Startelf, weil das eigentlich geil passt.
Ja. Ja, ich glaube in der Tat, also das Argument, den Tempoüberschuss zu nutzen gegen eine zwar körperlich extrem starke, aber dementsprechend, ist halt so die Güterzug-Argumentation, ne? So Leute wie Hinteregger und Abraham haben eine immense Kraft, aber haben halt eben auch einen Wendekreis von einem 35-Tonner. Da sind dann so Spieler wie Sargent und Rashica und wie eventuell dann später auch Chong sicherlich Gold wert, um da so ein bisschen für Verwirrung zu sorgen.
Leo auch, ne? Also ja, wenn ich Kofeld wäre, würde ich sagen, ey, immer auf das 1-gegen-1, auch wenn du einen Ball verlierst, ne? Versuch den Hinteregger auszutanzen oder den Aber oder den Hasebe. Ja. Das sind auch Jungs irgendwie, das ist auch in der 15. Minute, wenn die angekotzt sind, dass da so ein Zwerg mit Ball an ihnen vorbeiläuft, dann treten die auch zu.
Ja, genau.
Ja, und auch das kann eine Chance sein.
Ja. Schnell Karten provozieren und für Vorsicht sorgen bei denen. Bin ich vollkommen bei dir.
Ja.
Das ist doch eine runde Sache, mein Freund.
Ich denk auch. Stehen doch die Ergebnistipps aus, mein Freund.
Ach, die sollen wir nicht vergessen. Ja, soll ich bei meiner zweckpessimistischen Haltung bleiben? Diesmal fängst du wieder an.
Du musst tun, was du tun musst. Ja, ich habe ja bisher, noch gar nicht gegen uns gewettet. Erwarte hier aber eine Niederlage. Eine unglückliche, sag ich voraus, 1-2.
Du sagst 1-2. Ich sage, wir werden ein unglückliches Unentschieden sehen.
Unglücklich für wen?
Für uns. Ich glaube, dass wir lange 2-1 führen und uns dann irgendwie noch durch Trapp mit im Strafraum und dann irgendein Rumgestochere in der 93. das 2-2 fangen. Nein, es ist nicht der dritte Strike. Hast du gerade
gut? Du kennst mich gut, oder? Mein Freund, du kennst mich gut. Ja. Hast du gehört, ich habe hier das in dein kleines ins Klassenheft, aber habe ich das nur
notiert. Ich habe nur gehört, wie du leise im Hintergrund die Bierdose aus Wut zerdrückst.
Talk to the hand.
Because the hand don't understand. ihr Lieben, das war Folge 22 des Worum Podcast, unser Rückblick aufs Hoffenheim-Spiel und unser Vorausblick auf das Spiel am Samstagnachmittag gegen Eintracht Frankfurt. Hat mir wieder irre viel Spaß gemacht, Thomas. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende und wenn wir uns das nächste Mal hören, haben wir ja eventuell sogar schon 11 Punkte auf dem Zettel. Und dann schauen wir mal, ob Jan nicht doch auch die Champions League-Melodie komplett ausspielen darf.
Und heute 20.15 Uhr Grossos Geheimnis auf RTL 2.
Auf Netflix.
Auf Netflix.
In diesem Sinne, ihr Lieben, schönes Wochenende, schöne Restwoche. Thomas, ich freue mich auf unser nächstes Bierchen, was wir zusammen trinken. Und alles andere besprechen wir hinter dem Mikrofon. Ich wünsche euch was, kommt gut durch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf geht's, Werder!
Schöne Woche, gutes Spiel.